Hallo liebe Formel-1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ja, heute mal mit einer anderen Besetzung, also ich bin wieder dabei, aber heute nicht Bianca, nicht Ralf, sondern Michi Zeidler bei uns, IndyCar-Experte durch und durch. Hi Michi.
Servus, grüßt euch.
Ja, Michi, habe ich auf jeden Fall meinen Einstieg in den ganzen Motorsportjournalismus zu verdanken, müsst ihr wissen. Wir haben früher so einen Podcast gemacht mit ein paar anderen Leuten, dann hat er erzählt, dass er bei Autobild arbeitet und ich war auf mein Abi zugesteuert und habe ich gefragt, ja, wie sieht's denn bei euch aus? Dann hat er gesagt, bewirb dich mal, ich lege ein gutes Wort für dich ein und schwuppdiwupp war ich dann auch bei Autobild. Also der Mann, dem habe ich das auf jeden Fall zu verdanken. Und dann haben wir 2 Jahre, glaube ich, zusammen oder 3 Jahre im Büro gesessen, so 2,5 waren es, glaube ich. Und ja, war eine lustige Zeit damals, ne?
Absolut, ja, absolut. War
ja,
cool.
und mittlerweile hast du dich journalistisch ein bisschen breiter aufgefächert. Bist jetzt beim OTV, Oberpfalz TV, falls ihr das da draußen nicht kennen solltet. Ich habe gesehen, deine Wetterberichte und sowas, das ist ja mega spektakulär. Ja, was machst denn du da alles so?
Ja gut, also ich mache verschiedene Dinge. Also ich bin Chef vom Dienst, das heißt, ich teile da Leute ein, Themen und so weiter. Also wir machen Regionaljournalismus, haben jetzt viel zu tun gerade mit Kommunalwahlkampf natürlich, moderieren auch das Wetter bei uns. Wir haben so eine 5-Minuten-Wetterschau, die ist bei uns sehr beliebt. Bei uns interessieren sich die Leute einfach fürs Wetter. Und ja, eine Wissenssendung habe ich auch, ist ein bisschen angelehnt an Mr. Wissen to Go. Also ich, wie du schon sagst, ein bisschen breiter aufgestellt, ist einfach was ganz anderes. Also Motorsport, da waren wir so ein bisschen Experte, da waren wir in einem Thema vertieft drin. Das bin ich jetzt noch mit dem Wetter so ein bisschen, aber man muss halt einfach alles Mögliche machen, ja. Vom 100. Geburtstag bis zu wirklich schweren politischen Themen, bis hin zu Prozessen. Also spannend, ja. Journalismus ist einfach spannend.
Hast du da auch, habt ihr da auch irgendwie Formel 1 eigentlich bei euch im Petto? Nee, ne? So Motorsport?
Nee, also wir haben
Ist
natürlich
regional, ne?
Wackersdorf, die Kartstrecke, da machen wir schon immer wieder was. Also da sind ja auch, Ralf Schumacher zum Beispiel war da auch früher öfter mal, ist ja immer noch, der hat ein Kartteam. Aber also wir haben mehrere Sportsendungen auf jeden Fall. Also wir machen schon immer wieder mal ein bisschen Motorsport, aber jetzt Formel 1 spielt keine Rolle. Aber ich war ja schon mal, bevor ich bei Autobild war, habe ich mal für OTV schon ein Praktikum gemacht und habe da Nick de Vries damals interviewt, wie er 10 oder 11 war und habe damals schon gesagt, der Junge, der schafft es mal in die Formel 1, hat es tatsächlich in die Formel 1 geschafft. Der war ja im Kart unglaublich stark. Unglaublich stark im Kart. Und man war ja immer so ein bisschen enttäuscht, was er dann eigentlich im Formelsport ist ja nicht so ganz zusammengekriegt hat. Also er war zwar in der Formel 1, aber wir alle erinnern uns, es war jetzt nicht ganz so erfolgreich.
Nee, aber er wurde auch wieder sehr, sehr schnell reagiert, wie wir es von Red Bull-Seiten ja auch kennen. Ich erinnere mich noch, als wir zusammen Lando Norris interviewt hatten, in Hockenheim war das, Formel Regional, irgendwie
Genau, Formel
sowas.
3 noch.
Ja,
Ja,
irgendwie so,
oder
ne?
Formel Renault, ja. Kann
War
auch sein, ne? Ja.
auch witzig, was er dann so damals erzählt hat und jetzt mittlerweile Formel 1-Weltmeister. Ist schon verrückt, wie sich das Ganze
Ja,
entwickelt.
normalerweise gibt es ja schon so diese ganz, wie soll ich sagen, die ganz überragenden Fahrer im Kart. Also Verstappen, Alonso oder so, die bringen sie eigentlich in der Formel 1 dann schon immer ziemlich weit. Bei Nyck de Vries hat es irgendwie nicht funktioniert. Warum auch immer, ja.
Ja, vielleicht ist er auch mal ein bisschen mehr dahinter. Leclerc fällt mir auch noch ein. Das ist in einem unterlegenen Formel 3 da auch immer vorne mitgefahren. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Team das war. Ja, wir sind dann eigentlich erstmal ein Formel 1-Kanal. Deswegen, bevor wir zu Mick Schumacher kommen, wie gefällt dir eigentlich die neue Formel 1 mit den neuen Autos und auch gerne deine Meinung so zur Meisterschaftssituation?
Ja gut, ich sehe es zweischneidig. Ich meine, die Kritik ist da muss man ganz klar sagen. Es ist natürlich schon die Frage, ist es Formel 1, wenn man plötzlich Leistungsabfall hat, wenn man plötzlich Tempoabfall hat. Wie soll ich sagen, man kann es positiv sehen. Das Racing ist schon cool irgendwo auch. Die Rennen sind spannend. Man muss halt sagen, die Zeiten sind halt vorbei, wo einfach sagen, Qualifying, der Schnellste fährt vorne weg und dann hat man irgendwie, dann man hat einfach Prozessionen dann. Das war ja eigentlich schon zu Schummis Zeiten. Waren viele Rennen ja auch einfach trotzdem nicht spannend, wenn wir ehrlich sind. Also es war anderes Flair dabei und man hatte halt andere Komponenten, die spannend gemacht haben. Man ist im Regen noch richtig gefahren, man hatte Kiesbetten, sodass Fehler wirklich auch bestraft worden sind und man hatte vor allem eine hohe Ausfallquote. Also rauchende und qualmende Motoren waren ja damals eigentlich gang und gäbe. Und das sind halt so die Faktoren, die Rennen unglaublich spannend gemacht haben. Ich kann mich noch an Spanien 2001 erinnern, als Häkkinen in der letzten Runde ausgefallen ist, mit qualmendem Heck. Also das war damals, glaube ich, eine Zündkerze oder so, die kaputt gegangen ist oder Kupplung. Und Schumi das Rennen noch gewonnen hat. Solche Emotionen, das hat man halt in der modernen Formel 1 im Grunde nicht mehr, weil halt einfach die Autos laufen wie Schweizer Uhrwerke. Und dass man dann versucht, irgendwo ein bisschen wieder Spannung reinzubringen, künstlich, das sehen wir ja eigentlich schon seit Jahren, also mit DRS zum Beispiel. Und es funktioniert natürlich einerseits, aber andererseits ist natürlich die Frage, hat da jetzt die Formel 1 sich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Also ich glaube, das kann man kontrovers diskutieren. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so negativ wie viele andere auch. Aber ja, es ist natürlich schon die Frage, wie viel Show ist in Ordnung und wie viel Sport ist gut.
Ja, also ist ja auch nicht alles schlecht, wie du schon sagst, auch weniger Dirty Air mit den neuen Autos in agiler zu fahren. Und diese ganzen Rad-an-Rad-Duelle sind mehr, also da kommt ja sogar eine Fahrerkomponente, auch wenn sie mit dem Boosten vielleicht ein bisschen künstlich ist, dazu, dass sie öfter Zweikämpfe ausfahren müssen. Also da,
Ja.
das ist, hat sich dann ja sogar
Also
sportlich.
Hamilton gegen Leclerc zum Beispiel, sorry, wenn ich da kurz unterbreche,
Ja,
Hamilton
ist
gegen
gut.
Leclerc, das hatte schon was, also im Rennen, ne? Also und ich meine, ja, und ich meine auch das mit dem Start, ja, gut, ist natürlich gefährlich, ist klar, aber das hatte man früher auch schon, also wie oft das da, also gerade zu Schumis Zeiten, als 2001 die Traktionskontrolle eingeführt worden ist, weiß ich noch, also da ist Häkkinen zum Beispiel auch permanent stehen geblieben am Start, also das waren ja, weiß ich nicht, also diese Sicherheitsdiskussion, ja, man, klar, wenn was passiert, will es natürlich jeder vorher schon mal gesagt haben, irgendwie, aber andererseits ist es halt, ja, vielleicht kommt es aber wieder ein bisschen mehr auf den Fahrer drauf an.
Ja,
Beim Start jetzt.
und man liest dich auch ab und zu bei uns auch immer mal wieder, ne? Du streust deine Artikel ein, vor allem in Richtung Statistik. Da hat der Ralf neulich gesagt, dass du hier unser Statistik-Freak bist. Aber dafür kennen wir dich ja. Du hast auch früher immer jeden Montag die Statistiken zusammengetragen. Das war dein
Stimmt.
Spezialgebiet vor allem. Ja, sehr, sehr cool und auch immer spannend zu lesen, das Ganze. Jetzt kommen wir aber dann zu Mick Schumacher. Jetzt seit 2026 in IndyCar-Serie unterwegs, davor ja mit Alpine in der WEC. Erst einmal, als du das so erfahren hast, war das der richtige Schritt?
Absolut. Also ich würde sagen, WEC ist halt klar. Ich meine, Hersteller sind da drin, keine Frage. Aber in der WEC gehst du eigentlich unter. Also Mick Schumacher war einer der schnellsten Fahrer in der WEC, muss man sagen. Also gerade innerhalb des alpinen Teams hat man das ganz gut gesehen. Aber es hat halt davon keiner Notiz genommen. Also klar, Motorsport ist immer ein Teamsport, aber es ist halt in der WEC steht ganz klar der Hersteller im Fokus. Und allein wenn man sich den Hype jetzt mal wieder anschaut, auch in Amerika, was das auslöst, dass man einfach mal wieder alleine im Auto sitzt, alleine für sich kämpft und einfach für sich selber verantwortlich ist, muss man sagen, da kann er einfach auch mal wieder zeigen, was er halt kann. Und auch wenn es jetzt vielleicht in der Meisterschaftssituation nicht wahnsinnig gut ausschaut, er ist Letzter, zeigt das ja durchaus.
Ja, du sagst gerade, ein Hype ausgelöst, also vor allem auch in Deutschland, weil man ihn jetzt auch wieder besser beobachten kann, nämlich nicht in diesem Teamsport. Was zeichnet denn die Indycar eigentlich aus? Also du bist da ja tiefer in der Materie drin, hast früher schon in der Redaktion immer so von der Indycar geschwärmt. Warst ja auch, glaube ich, einmal zumindest beim Indy 500. War das eigentlich so auch dein Highlight und genau, was zeichnet die Indycar aus?
Ja, also tatsächlich war bei zwei Indycar-Rennen, damals in St. Petersburg 2016 und dann beim 100. Indy 500
Ui,
2016. Das war, ich
ja.
noch, das war mein erstes Jahr auch bei Auto Bild. Das war wirklich ganz, ganz interessant, diese Erfahrung. Und klar, also Indy 500 ist das Rennen schlechthin. Es ist das älteste noch ausgetragene Autorennen, das es gibt. Das sind 400.000 Leute da. Das ist einfach auch viel urriger. Und damit sind wir eigentlich schon dabei, was die Serie ausmacht. Also, das ist so ein bisschen, wer jetzt IndyCar anschaut, mal wieder nach vielen Jahren, der wird sich vielleicht so ein bisschen an die Anfang der 90er zurückerinnern gefühlt. Also, es sind noch Teams, die Namen tragen, ja. Also, die können nicht irgendwelche Investmentfirmen, sondern Chip Ganassi Racing, Andretti Racing, Penske Racing. Das sind alles quasi so wie früher halt Williams und McLaren und wie sie alle geheißen haben, die es ja jetzt auch noch gibt, aber halt viel weniger davon. Früher hat es noch viel mehr dieser wirklich Teams gegeben, die Namen getragen haben von Teambesitzern. Es ist uriger Motorsport im Sinne von, es gibt keine Servolenkung. Es sind Rennstrecken, die wirklich, sag ich mal, Streckenbegrenzungen haben. Also klar, im Oval ist die Mauer, aber auch Kiesbetten zum Beispiel. Es ist mehr Rad-an-Rad-Duelle auf jeden Fall. Man hat viel mehr Möglichkeiten sozusagen ja, auszubremsen, also diese klassischen Überholmanöver, die man jetzt in der Formel 1 ja schon seit Jahren nur noch selten sieht. Also oft war ja auch unter DRS-Zeiten einfach nur vorbeifahren. Heckflügel aufklappen und so weiter und so fort. Die IndyCar regelt das ein bisschen anders, die haben auch so einen Push-to-Pass, aber da hat jeder Fahrer im Rennen sozusagen eine bestimmte Anzahl an Sekunden Push-to-Pass und dann kann er sich auch verteidigen damit. Ja, also dann ist es quasi nicht so, nur der, der hinterherfährt, kriegt den Vorteil, sondern theoretisch hat ihn auch der Vordermann, wann immer er ihn halt einsetzt. Und ja, also das ist so ein bisschen ja uriger Motorsport einfach. Und das hat ja Mick Schumacher auch mal gleich am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen hemdsärmlicherseits mal zugeht. Und das ist aber auch das, was so ein bisschen reizvoll ist. Es ist so Motorsport wie früher, würde ich mal behaupten.
Ja, genau, so ein Hybridsystem mit dem einfach permanenten Drücken oder dass man sich das einteilen kann, wünsche ich mir eigentlich auch für die Formel 1. Also weiß Verkehrszeit 2:09 bis 13, das war schön transparent im TV. Selbst die Batterieanzeigen im Fernsehen ja aktuell in der Formel 1 sind leider fake, weil die Teams die Daten nicht rausrücken. Also das ist schon bei den Indycar deutlich klüger gelöst und da hat ja auch der Kommentator der Formel 1 einen kleinen Spruch gedrückt. Hier hört er genau hin, da auf der Geraden, der geht hier nicht einfach vom Gas oder macht Lift in Kurs, hier wird erst verzögert, wenn die Bremszone kommt. Also da eine kleine Spitze, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, du warst ja genau beim Indy 500. Einmal würde ich das doch gerne wissen, wie ist das da so vor Ort bei diesem Mega-Rennen zu sein? Gehört ja auch zur Triple Crown mit Monaco und Le Mans.
Also ich war tatsächlich zweimal bei Indy 500. Einmal privat, schon
Ach
bevor
so.
ich
Ah,
beruflich beim
okay.
Indy 500 war. Und als Zuschauer muss man sagen, man kommt ran. Also auch als Zuschauer kommst du zu den Fahrern ran, zu den Autos, kannst dich reinsetzen, teilweise sogar, also jetzt nicht vielleicht in den Autos, die dann am Sonntag fahren, aber gerade wenn man so die Tage vorm Rennen da ist, also es ist halt wirklich sehr eine offene Community, sag ich mal. Es ist auch irgendwie erschwinglich, obwohl es ja wirklich ein Mega-Event ist. Und was die Amerikaner natürlich schon können, ist so ein Event einfach ja, eventisieren, also Show draus zu machen. Also die machen da Militärparaden und weißt du, Kuckuck, alles. Also das ist wirklich riesig groß. Es ist ein ganz, ganz großes Museum. Also auch gerade Geschichtsfans kommen da absolut. Also ich bin ja so ein Geschichtsfan. Mich interessiert ja auch, was 1911 war beim ersten Indy 500 und was für Autos da gefahren sind. Und das kommt da alles. Also da kriegt man quasi die komplette Bandbreite. Und was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, gerade als ich als Fan da auch auf den Tribünen stand, ist, es war eigentlich egal, wer da gewinnt. Ich glaube, das wissen die Leute auch gar nicht mehr, wer da am Schluss gewonnen hat. Die gehen da hin und wollen einfach eine geile Show sehen und wollen vor allem, und ich meine, das ist ja auch wirklich Sport, also es ist nicht nur Show im Sinne von künstlich, sondern wirklich, das ist ja auch echter Sport und wollen halt da aber unterhalten werden und freuen sich einfach über jedes tolle Überholmanöver. Und über jede Aktion. Und es wird geklatscht, wenn dann irgendwie einer einen Unfall baut und der steigt aus und verletzt und so weiter. Es ist einfach eine Atmosphäre, weniger jetzt so, wie man es vielleicht aus dem Fußball kennt, was auch seine tolle Dynamik hat, wenn man jetzt irgendwie auf der Fanblock sitzt und man drückt die Mannschaft die Daumen. Das ist einfach eine andere Dynamik. Und aber das gefällt mir persönlich halt einfach ganz gut in der IndyCar, dass du halt einfach wirklich da bist, hockst auf den Tribünen und eigentlich ist es vollkommen wurscht, wer dieses Rennen gewinnt. Sondern es geht einfach nur darum, ist das Rennen geil oder nicht. Und das ist so ein bisschen die Mentalität da drüben.
Sehr cool. Ja, ich kenne das so ein bisschen vom Super Bowl. Ich bin jetzt nicht so mega in dem US-Sport drin. Also gut, Indycar-Folge jetzt natürlich auch intensiver. Aber ansonsten halt vor allem Football. Und da sieht man das ja auch schon im Super Bowl. Da sitzt auch, glaube ich, jeder Zweite im Stadion und will eigentlich, ja, ein gutes Spiel, eine gute Show sehen. Aber das Sportliche ist da vielleicht eher so nebensächlich. Würdest du denn, wenn du jetzt nochmal hinfahren würdest, lieber als Journalistin oder als Fan?
Ja, schon als Journalist, klar. Also
Okay.
ich meine, als Journalist ist es halt einfach, wie soll ich sagen, dann kostet es weniger. Nein, aber es ist halt einfach, es ist klar, mit den Leuten zu arbeiten, ist es einfach toll. Also das sind ja wirklich sehr interessante Persönlichkeiten da. Also ich kann mich noch erinnern, 2016 habe ich mit jemandem ein Interview geführt, der immer noch dabei ist. Elio Castroneves ist einer derjenigen, die viermal also das Indy 500 gewonnen haben und ist einfach ein super Kerl, also super entspannt. Haut einfach Sprüche raus. Da ist auch nicht irgendwie ein PR-Mensch irgendwo in der Nähe, der jetzt irgendwie schaut, was sagt er denn eigentlich, sondern es interessiert eigentlich im Grunde keinen, was die Leute den Medien irgendwie sagen. Und das ist halt einfach zum Arbeiten wirklich gut. Also, ich meine, du kennst es ja auch aus der Formel 1, du warst auch mal ein bisschen in der Formel 1. Das ist halt echt schwierig, da überhaupt mit den Leuten gut
Ja.
ins Gespräch zu kommen. Und wenn man da nicht so wie Ralf und Bianca, die ja wirklich seit Jahrzehnten das irgendwie machen, super vernetzt sind, ist es da einfach als Neuling, wie wir sie waren, einfach schwierig, da wirklich die Kontakte zu knüpfen. Und das ist in Indycar ganz anders. Da geht man hin, man zeigt ein bisschen, dass man Ahnung von dem Ganzen hat und schon sind die super offen.
Ja, das ist mit Bianca und Ralf, das ist immer faszinierend, sowohl wenn man mit denen vor ist, aber auch in den Videos zu sehen, wie da die Nico Rosberg und Co. alle zu Ralf ankommen, ihn abklatschen und so. Der hat da schon ein Standing, auch Bianca,
Absolut.
Wahnsinn. Ja,
Ja.
dann jetzt präziser nochmal zu Mick Schumacher. Ja, was dürfen wir eigentlich von so einem Rookie in der Indycar erwarten?
Naja, also Mick Schumacher ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Rookie wie jeder andere. Also wir haben drei Rookies dieses Jahr, Kyle Collett und Dennis Hauger sind die anderen beiden. Hauger übrigens,
King
da waren wir
David,
wieder,
ne?
sind wir wieder bei dem Weltmeisterschaft in Kart-Weltmeisterschaft in Wackersdorf übrigens auch damals schon eine große Nummer gewesen und war ja, ja, war auch im Team von Ralf Schumacher und war eigentlich, ist gegen Mick Schumacher zum Beispiel auch gefahren und war eigentlich schon immer eine große Nummer im Kartsport, eigentlich ein ganz guter Mann. Aber jedenfalls, die unterscheiden sich so ein bisschen von Mick Schumacher, um jetzt auf die Frage zu kommen, weil einfach Mick Schumacher komplett Neueinsteiger ist. Also die anderen beiden, die sind in die Lights gefahren oder in die Next, wie es jetzt heißt. Das ist sowas wie die Formel 2. der Formel 1, also Colton Herta, der jetzt bei Cadillac quasi Entwicklungsfahrer ist, der fährt jetzt auch nicht, der wird auch nicht gleich in die Formel 1 gesetzt, sondern fährt jetzt erstmal Formel 2 und man sieht auch, er tut sich da ein bisschen schwer. Nicht, weil das fahrerische Niveau in der IndyCar niedriger ist, das ist natürlich so, also die Formel 1 ist das A und O, da fahren die absolut Besten der Welt, das muss man ganz klar sagen, aber das Niveau in der IndyCar ist schon sehr, sehr hoch und das sieht man jetzt eben an Mick Schumacher, weil man muss einfach die Strecken kennen, man muss auch die Art kennen, wie da Racing gemacht wird. Und da ist, ich habe es auch in meiner Autobild-Geschichte jetzt geschrieben, es gibt ja den Ryan Briscoe jetzt. Ryan Briscoe ist ein ganz langjähriger IndyCar-Fahrer, hatte ganz, ganz schwere Unfälle da übrigens auch dort und kennt also auch diese Facette des IndyCar-Sports. Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, wie man mit sowas umgeht. Und der hat mal gesagt, also er ist mit Scott Dixon in einem Team gefahren. Scott Dixon fährt immer noch mit, der ist 45 Jahre alt, hat so viele Rennen gefahren wie kein anderer, ist sechsmal Meister geworden, nur AJ Foyt hat einen Titel mehr, also ist einer der Besten sozusagen der IndyCar-Geschichte. Und der ist mit ihm in einem Team gefahren und hat gesagt, okay, beim Restart war er ein Platz hinter ihm und nach dem Restart war er fünf Plätze weiter hinten und Scott Dixon drei Plätze weiter vorne. Und da hat er gecheckt, okay, ohne Coach wird er diese Art von Rennsport nicht erleben. Und das hat man übrigens bei Mick Schumacher auch gesehen, bei seinem ersten Ovalrennen jetzt in Phoenix. Da war er unglaublich gut im Qualifying. Man muss ja bedenken, er ist als erstes auf die Strecke gegangen, hat also die schlechteste Streckenbedingung und hat sich auf Platz 4 qualifiziert, aber ist dann eigentlich beim Start schon mal irgendwie drei oder vier Plätze zurückgefallen. Und das ist, wie soll ich sagen, also man muss wirklich wissen, wo positioniere ich mich wie an der Rennstrecke, damit ich dann möglichst wenig vom Gas gehen muss sozusagen, damit ich sicher, aber halt eben auch aggressiv nach vorne komme. Und das ist halt einfach was, das muss man üben. Und das hat Mick Schumacher in die Lights natürlich nicht, oder in die Next, wie es jetzt heißt, nicht gemacht und die anderen beiden schon. Das heißt also grundsätzlich hat er es als Rookie einfach schwerer als die anderen beiden Rookies schon mal, vom Team ganz zu schweigen, da kommen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf. Und man muss aber sagen, es geht theoretisch. Also Alex Palou, das ist ja derjenige, der in den letzten 5 Jahren viermal den Titel gewonnen hat, also ein absoluter Überflieger, der ist auch quasi Quereinsteiger in der IndyCar gewesen, hat aber Super Formula vorher gefahren, also die japanische Formelserie. Also es gibt ja sozusagen die Formel 1 als höchste Motorsport-Formelserie. Und dann kommen schon IndyCar und Super Formula, die sind noch schneller als Formel 2. Und da tun sich die Europäer auch immer extrem schwer, wenn die in der Super Formula fahren, weil einfach jede nationale große Formelserie sozusagen seine eigene, ja, seine eigenen Autos hat, seine eigenen Rennstrecken, seine eigene Art vom Racing, sag ich mal. Und der ist von der Super Formula in die IndyCar gegangen und war relativ schnell dabei. Also es geht, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, deswegen ist der Schritt, wo Mick Schumacher macht, jetzt auch nicht der falsche, sozusagen, so nach dem Motto, hätte er erst mal ein, 2 Jahre in die Lights gefahren oder in die Next, sondern es ist schon machbar, sag ich mal. Und er hat es ja auch schon gezeigt. Also er hat zumindest schon mal andeuten lassen, er kann das und vor allem auf den Ovalkursen.
Ja, da gab es ja auch Lob von Timo Glock, der ist ja auch schon Oval gefahren. In der Champ Car war das, glaube ich, ne? Der hat auf jeden Fall gesagt, dass es halt eine hohe Kunst ist im Oval, diese perfekte Mischung aus halt Grip und zu finden, dass du den Speed halt hältst, weil im Oval, wenn du da irgendwie so einen kleinen Rutscher hast, das killt halt deine ganze Rundenzeit direkt. Also das ist ja keine richtige Rundenzeit in dem Sinne, sondern da wird ja der Durchschnitt dann irgendwie von 2 Runden genommen, ne? Ich glaube, im IndyCar sind sogar von drei oder in die 500 sind es ja sogar 3 Runden oder vier.
Vier Runden,
Vier
ja,
sogar,
tatsächlich vier
ja.
Runden.
Ja.
Ja, also das ist halt, wie soll ich sagen, vor allem du verlierst ja das Momentum. Also auch gerade wenn du mit anderen da fährst, das ist ja brandgefährlich, muss man auch noch dazu sagen. Also das heißt, man muss schon auch so ein bisschen, darf man hier wahrscheinlich sagen, auch Eier in der Hose haben. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn du da einmal irgendwie dich falsch positionierst und der eine geht vorbei und du musst mal kurz lupfen, damit du den nicht ins Auto fährst, dann es ist ganz schnell so, dass dann noch mal zwei, drei weitere durchschlupfen und die können sich das von hinten in Ruhe anschauen, wie wird der gerade irgendwie sein. Und das ist so die Erfahrung, die man braucht. Also wie positioniere ich mich da? Und man muss ja sagen, auch wenn es jetzt irgendwie im Oval einfach nur vier Kurven sind, jede Kurve ist anders. Vom Neigungswinkel her, von Winkel auch, wie stark die Kurve geneigt ist, also wie steil die Kurve nach oben geht, aber auch wie eng die Kurve ist sozusagen. Also da ist jede Kurve ein bisschen anders und das macht schon auch so ein bisschen tricky. Und gerade wenn du dann das Momentum verlierst, ja, bist du relativ schnell auch mal zwei, drei Plätze weiter hinten.
Ja, und du hast ja so wenig Abtrieb, dass bei einem kleinen Fehler du auch halt wirklich einen richtigen Horrorcrash mit extrem hohen Geschwindigkeiten haben kannst. Das schwingt ja auch immer noch mit, ne?
Genau, das ist das, was ich sagte, also das Risiko. Man muss aber noch ein bisschen unterscheiden. Also Phoenix war jetzt noch kein so ein Hochgeschwindigkeits-Oval. Da hatten sie also noch sehr viel Abtrieb eigentlich. Man hat das gesehen, die Flügel waren noch relativ groß. Das wird man, viele neue sind jetzt dabei, Zuschauer bei der IndyCar. Also wenn wir jetzt dann zum Indy 500 kommen, da haben wir jetzt vorher noch drei Rennen, aber wenn wir dann da hinkommen, also da haben die wirklich ganz kleine, flache Heckflügel. Also da ist nichts mehr. Und da ist natürlich sofort, wenn du mal irgendwie auf eine Windböe blöd kommt, das kann man ja oft auch gar nicht einschätzen, kann das sofort natürlich böse enden. Ja. Wobei man es schon sagen muss, das ist auch so ein bisschen, klar, Indika gefährlich und so, keine Frage. Man muss schon sagen, das ist schon im Oval mit 380 Streckenbegrenzung quasi gleich null, sondern gleich die Mauer. Es ist natürlich gefährlich, keine Frage. Aber man muss auch sagen, auch beim Indy 500 ist jetzt im Rennen schon seit mehr als 50 Jahren keiner mehr gestorben, sag ich mal. Und also das ist schon. Da hat sich vieles getan. Also wie die Autos die Energie absorbieren, wie auch sozusagen die Wände, also wir kennen das ja aus der Formel 1 mit Tech-Pro-Parieren und so weiter und so fort, das haben sich die alle von Indycar abgeschaut. Also diese ganzen, wie baue ich die Mauern so, dass es nicht wehtut für die Fahrer, möglichst, haben sie eigentlich von der Indycar, also da ist die Indycar schon echt Vorreiter. Und was immer wirklich extrem überraschend ist, sobald da ein Unfall ist, innerhalb von gefühlt 0,5 Sekunden ist da ein Medical Car da und ist da sofort ein Arzt da und auch die Sicherheitsfahrzeuge und die Safety Crew sozusagen, die den Fahrer dann aus dem Auto holt. Das ist also, das geht wahnsinnig schnell. Die sind extrem gut organisiert. Das ist wirklich, also es ist gefährlich, keine Frage. Motorsport ist insgesamt gefährlich und IndyCar ist bestimmt noch mal einen Ticken gefährlicher als jetzt eine andere Rennserie wie die Formel 1. Aber es ist schon, wie soll ich sagen, jetzt nicht irgendwie so, dass die jetzt komplett Harikiri machen.
Ja, was ich in der IndyCar auch nochmal faszinierend finde, ist, wenn du geradeaus fährst, hast du ja ein schräges Lenkrad, oder? Also das ist ja irgendwie von Abstimmung,
Ja.
so wegen des Sturzes oder so, ne?
Ja, genau, also so ist es. Also man fährt ja immer leicht nach links sozusagen im Indycar. Und also Christian Danner hat das mal ganz cool gesagt, der ist ja auch Indycar gefahren. Und der hat gesagt, also du fährst halt irgendwie die ganze Zeit im Kreis und wenn du dann aus dem Auto kommst, fährst du nach links um, weil du halt irgendwie gefühlt immer nur nach links irgendwie fährst. Und um das halt irgendwie, wie soll ich sagen, du hast jetzt so eine leichte Linksneigung im Lenkrad schon drin, weil das quasi dann das Geradeaus ist. Und wenn du wirklich geradeaus fahren musst, musst du leicht nach rechts lenken. Aber das ist, also das haben die Fahrer auch relativ schnell drin. Also man fährt ja da auch im Rennen 250 Runden, beim Indy 500. Das ist ja ein sehr langes Rennen auch. 500 Meilen, das sind mehr als 800 Kilometer. Je nach Gelbphasen dauert das zwischen, also knapp 3 Stunden und kann aber mal 4 Stunden auch dauern oder sowas. Also das ist wirklich auch mental anstrengend und physisch.
Ja, man sollte auf jeden Fall nicht direkt danach in einen normalen PKW wahrscheinlich steigen, weil das dann doch erstmal komisch ist zum Fahren. Ich kenne nur vom Kartfahren, wenn man danach dann direkt wieder Auto fährt,
Ja.
dass es sich schon befremdlich
Ja.
anfühlt. Kennst du ja auch. Wir haben ja schon ein paar Kartrennen
Ja.
ausgetragen.
Ja.
Ja, dieses Qualifying von Mick Schumacher hat auch aber schon mal sein Gespür für Grip und Co. und sein Talent unter Beweis gestellt, oder?
Absolut. Also man muss ja auch sagen, da kommen wir vielleicht jetzt auch noch drauf. Also nicht nur, dass er als Rookie schon echt Schwierigkeiten hat, weil er auch nicht ein Rookie wie jeder andere ist. Sein Team ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Und da ist viel passiert im Team, muss man auch sagen. Reha Letterman Racing ist ein langjähriges Team, also Teambesitzer Bobby Rahal, ja, der hat auch schon mal, in der Formel 1 war der auch schon mal und so, also das ist ein guter Mann, hat auch schon mal IndyCar und Indy 500 gewonnen, auch mit seinem eigenen Team übrigens. Also das Team kann schon grundsätzlich was, aber die letzten Jahre, also letztes Jahr war das Team halt tatsächlich das schlechteste von den 10 Teams, die jetzt noch dabei sind. Und die bauen zwar im Hintergrund viel um, die haben Jay Fry zum Beispiel geholt, das war einer der, ja, der ganz großen Leute im Indycar-Sport sozusagen, also der kennt es wirklich aus. Der kennt sich aus, der ist jetzt seit April im Team und da also passiert schon einiges. Aber man muss halt auch sagen, es ist ja eine Indycar, die fahren grundsätzlich mit Einheitschassis erstmal. Haben aber ein paar so Teile, die sie selber designen können. Zum Beispiel Stoßdämpfer, die spielen da eine ganz große Rolle. Und da gibt es halt große Teams wie Penske, wie Ganassi, wie Andretti, die da eigentlich im Grunde den Ton angeben und ganz viele kleine Teams haben inzwischen diese Technical Alliance, heißt es, also so Zusammenarbeit, sozusagen ähnlich wie wir es jetzt zum Beispiel von Haas und Ferrari kennen. So gibt es es eben auch in der IndyCar. Also wir haben Meyer Schenck Racing zum Beispiel, arbeitet mit Ganassi zusammen, Foyt Racing, das ist das älteste Team, arbeitet mit Penske zusammen und wir haben zum Beispiel auch jetzt auch Dale Coyne, das war immer so das Minardi der IndyCar-Szene sozusagen, spannendes Team. Die arbeiten jetzt auch mit Andretti zusammen. Das heißt also, viele kleine Teams, die so auf dem Niveau von Reha Letterman Racing sind, haben eigentlich im Grunde größere große Brüder und das merkt man dieses Jahr schon. Also gerade bei Dale Coyne merkt man, dass die einfach auch besser aufgestellt sind. Und das macht es natürlich nochmal schwieriger. Man hat jetzt gesehen, auf dem Oval haben sie gerade im Qualifying echt eine ganz gute Abstimmung gefunden, Ray Letterman Racing. Im Rennen war es aber schon bei allen drei Fahrern schon nicht mehr so überragend, sag jetzt mal. Und da tut sich Mick Schumacher natürlich auch schwer. Also er ist jetzt nicht im besten Team dafür, muss man auch sagen. Das macht es nicht einfacher.
Ja, beim Boxenstopp ging er auch noch was schief mit dem Schlagschrauber im Oval. Ja, also im Rennen hat er auf jeden Fall noch ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber es war ja auch sein erstes Ovalrennen. In den Vorbereitungen ist er auch, glaube ich, fast ausschließlich nur alleine Zeiten gefahren. Das ist einfach nochmal was anderes in so einem Pulk. Ja, aber dann hatten wir ja auch diese zwei Stadtkursrennen jetzt. Der eine war ja Neufahle in Arlington. Ja.
Kann ich ganz kurz noch was zu den Boxenstopp sagen, weil das
Ja,
sieht man auch
gerne,
wieder, wie
ja.
IndyCar eigentlich funktioniert. Das ist genau das, was ich mit Ulrich meinte. Also da wird noch nachgetankt und Reifen gewechselt. Auch nicht mit irgendwie 100 Leuten, sondern halt wirklich an jedem Reifen einer. Und vor allem, da wird dann auch noch so richtig Wasser hingespritzt nach dem Tanken, weil einfach das ist, die haben ja so eine Alkoholmischung, also Methanol und Ethanol fahren ja die. Und das entzündet sich ja, sag ich mal, ohne dass man es sieht. Also wenn das brennt, also es gab früher, es gibt Szenen, kann man auf YouTube mal schauen. Zum Beispiel auch Nigel Mansell ist es mal passiert. Also der Formel 1-Weltmeister von 1992 ist er dann 93 in die IndyCar gegangen, zu Newman Haas Racing. Und da hat er sich dann auch mal auf den Boden gewälzt. Also ist ausgestiegen, also im Auto, und hat sich am Boden gewälzt. Man wusste gar nicht warum. Und Nigel Mansell war ja einer, der hat immer so ein bisschen theatralisch und durchaus immer sich in Szene gesetzt, aber das hat auch Robbie Gordon mal gemacht. Das ist einfach, weil die tatsächlich gebrannt haben. Also man sieht es aber nicht, weil das halt quasi nicht sichtbare Flammen sind. Und deswegen spritzt man da immer so Wasser hin. Aber was ich sagen wollte, ist, da gibt es auch kein Unsafe Release. Ja, die machen einfach im Grunde, machen einen Boxenstopp und fahren los. Und oft fahren ja die, man muss sagen, 25 Autos, beim Indy 500 33. Da kommen manchmal auch während Gelbphasen fast alle zum Boxenstopp. Und da wird einfach wild umeinander gemacht, ja, Reifen gewechselt, getankt, losgespritzt und dann fahren die da los, ohne dass da irgendwie erstmal eine Ampel rot ist, weil hinten vielleicht nur zwei neue Autos kommen. Und das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, nicht ungefährlich, ja, da passiert auch immer
Ja.
mal wieder was, gerade für Mechaniker. Aber es ist natürlich einfach uriger Motorsport, ja, und hat schon seinen Reiz irgendwie. So,
Absolut.
Entschuldigung, das wollte ich kurz
Ja,
einwerfen.
aber ist auch alles super und wichtig zu erwähnen. Ja, Nigel Mansell habe ich auch noch im Kopf, wie er sein Auto in der Formel 1 geschoben hat und dann umgekippt ist. Das ist doch dann irgendwie so, der hat keinen Sprit mehr, glaube ich, oder so. Und dann
Ja, das
haben
gibt's da, ja.
umgeklappt.
Ja.
Ja,
Ja.
weil du das mit der Theatralik
Ja,
gesagt
der hat
hast.
auch mal in Kanada, hat er mal ein Rennen verloren. Da hat er mal irgendwie in der letzten Runde hat er den Zuschauern schon gewunken und so, weil er gedacht hat, er gewinnt, und dann hat er sich verschaltet und ist ausgefallen. Also mega theatralisch war der Junge, aber also ja, Ulrich halt, ja,
Ja.
Nigel Mansell.
Ja, auf den Stadtkursen für Mick Schumacher, also beim ersten Rennen unverschuldet ausgeschieden, und beim zweiten Rennen, ja gut, da hat er den Lundgaard einmal gedreht, hat eine Durchfahrtsstrafe gekriegt und danach noch einen Crash bei der Boxenausfahrt von Newgarden, da sind die kollidiert an der Dreher. Ja, war auch wieder nicht das beste Rennen, aber man muss auch sagen, irgendwo jetzt sein erstes, ne? Also wie kann man das bewerten?
Ja, also da, ich würde da noch nicht so viel drauf geben. Also ich meine, ehrlich gesagt, mich überrascht es jetzt gar nicht, wo er jetzt gerade fährt irgendwie. Im Qualifying ist es so schlecht nicht. Also er war zum Beispiel jetzt auch vor Scott Dixon, ja, der ja irgendwie, wie gerade vorhin schon erwähnt, einer der Besten da ist. Klar, jetzt auch schon 45, also jetzt andermal vielleicht auf der Höhe seiner, am Zenit seines Könnens, das mag schon sein, aber schon immer wieder einer, der dann immer noch Rennen gewinnt. Und also der ist so schlecht nicht, Mick Schumacher, bisher gefahren, wenn man ehrlich ist. Wie gesagt, wenn man die Teamkollegen anschaut, die sind jetzt auch, obwohl sie ja wesentlich erfahrener sind, also Graham Rahal hat schon 2006 die ersten Rennen gewonnen, damals als noch Jungspur, das ist jetzt Mitte 30, also kennt IndyCar aus dem FF, und Louis Foster, sein anderer Teamkollege, war letztes Jahr Rookie, aber eben auch einer, der in die Next gefahren ist und auch gewonnen hat. Also ein viel erfahrener Rookie sozusagen mit diesem Art von Sport, als jetzt Mick Schumacher. Und da ist Mick nicht so weit weg. Und die Rennen selbst, man muss halt sagen, Stadtkurse kennt Mick ja auch aus der Formel 1, ja, aber das sind halt nochmal andere Stadtkurse. Also
Sehr bumpy
die
auch.
IndyCars fahren eher so, oder?
Sehr bumpy auch, ne?
Genau. Huckelig, Bodenwellen, eng, also nicht wie zu Saudi-Arabien oder so in der Formel 1 oder Singapur, sondern halt eher wirklich noch eher wie Monaco, könnte man es sagen. Und jetzt kommt dann, also jetzt bin ich mal gespannt, in Alabama, jetzt das nächste Rennen in 2 Wochen, da wird es, oder eine Woche, da wird es dann wirklich so sein, dass er mal so eine erste Rennstrecke hat, wie er so in der Formel 1 auch hat. Also so einen richtigen Rundkurs. Auch ein bisschen anders wie in der Formel 1, weil wie gesagt, Kiesbetten und so, keine asphaltierten Auslaufzonen oder wenig zumindest. Und die Autos, die laden einfach auch zu Fehlern ein. Also das sieht man in der Indycar ganz oft, dass sich die Fahrer drehen oder dass sie sich irgendwie verschalten oder also da ist nicht so wie der Formel 1, wie so ein Uhrwerk, die Fahrer da das abspülen im Millisekundenbereich, sondern wirklich, also da passieren auch noch Fahrfehler. Also deswegen schon durchaus ein bisschen anders wie in der Formel 1, aber ich glaube, das ist schon mal so ein Rennen, wo er so ein bisschen, wie soll ich sagen kann. Also mich würde es wundern, wenn er jetzt in die Top 10 fährt im Qualifying, weil einfach das Team das auch nicht hergibt. Aber ich glaube schon, dass er da mal als erstes mal zeigen kann, dass er vielleicht auch mit dem Teamkollegen Louis Foster zum Beispiel ganz gut mithalten kann. Ja.
Ja, also vielleicht Sweet Home Alabama da für Mick Schumacher, weil er die Strecke, diesen Streckentyp eher kennt. Der Ralf Bach hat also bei uns gesagt, es ist ein bisschen wie Ski Alpin eigentlich mit Abfahrt, Super-G, Slalom, das sind alles unterschiedliche Disziplinen. Passt der Vergleich da eigentlich?
Ich kenne mich jetzt im Skisport nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, aber bestimmt, ja. Also da wird er schon recht haben. Ralf weiß ja, von was er redet. Aber klar, es ist einfach anders. Also es ist Formelsport. Man muss sagen, Formel 1 und IndyCar waren über Jahre ja eigentlich gleich. Ja, Grand Prix-Sport. Also Formel 1, muss man sagen, heißt ja seit 1950 Formel 1. Also de facto seit 1947. Aber seit 1950 gibt es die Formel 1 WM, wie wir sie jetzt so heute so kennen. Und davor waren sie auch, gab es ja auch schon Grand Prix-Rennen. Also Grand Prix-Sport ging 1908 mit dem Frankreich Grand Prix los. 1906, Entschuldigung, 1906 ging es los mit dem Frankreich Grand Prix. Und damals waren die Indycars und die Formel 1 im Grunde noch gleich. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel der letzte Deutsche, der ja gefahren ist in der Indycar, da gab es drei, war ja 1923. Also es ist schon mehr als 100 Jahre her, dass da mal ein Deutscher beim Indy 500 war. Und das war zum Beispiel Christian Lautenschlager auch. Christian Lautenschlager war 1908, deswegen die Verwechslung gerade, war 1908 der erste deutsche Grand Prix-Sieger. Und damals mit Mercedes. Und Mercedes konnte quasi mit den Grand Prix-Autos auch IndyCar fahren. Und es hat damals auch Bernd Rosemeyer mit Auto Union gemacht in den 30er Jahren, hat deswegen auch ein IndyCar-Rennen gewonnen. Steht also in der Statistik in der IndyCar als Sieger drin. Und ausgerechnet dann nach dem Weltkrieg eigentlich, als die Formel 1, wie soll ich sagen, die Weltmeisterschaft, die auch das Indy 500 beinhaltet hat. Also man sieht jetzt in der Formel-1-Statistik unter den Siegern auch so Marken wie Curtis Craft oder bei den Motoren Offenhauser oder eben auch Bill Vukovic zum Beispiel als Grand Prix-Sieger, weil der also in den 1950er Jahren Indy 500-Sieger war. Und das zählte damals zur WM. Aber da waren die Autos schon nicht mehr gleich. Also da waren die dann schon unterschiedlich. Und es gab dann zwar immer noch so The Race of Two Worlds, zum Beispiel Monza, die sind immer mal wieder zusammen Rennen gefahren, aber die haben schon nicht mehr wirklich zusammengepasst, die Autos. Und beides sind zwar im Grunde Formelautos geblieben und schauen optisch relativ ähnlich aus, vor allem so in den 90er Jahren, wenn man sich mal anschaut, wie Mario Andretti da noch in der IndyCar war und man vergleicht das jetzt mal mit Nigel Mansell 1992 in Williams oder so, da waren die relativ ähnlich, die Autos. Aber trotzdem schon ganz unterschiedlich. Also die haben keine Fahrhilfen, die haben auch ganz anderen Fahrstil braucht man da. Die haben andere Motoren natürlich, die haben andere Rennstrecken vor allem. Das ist eine ganz andere Art von Racing sozusagen, obwohl es vom optisch relativ ähnliche Autos sind. Also Formel 2 und Formel 1 sind sich viel ähnlicher als jetzt IndyCar und Formel 1.
Okay, auch da spannende Einblicke. Und bei den ganzen Namen, die du gerade genannt hast, also deswegen im Büro hast du nichts mehr recherchieren müssen, hast einfach schnell Michi gefragt. Wirklich eine komplette Datenbank in seinem Kopf drin. Michi, was erwartest du jetzt von Mick Schumacher noch in der Saison? Du hast ja gesagt, Alabama könnte jetzt schon mal vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer sein, aber auch so langfristig gesehen über die ganze Saison und vielleicht auch so nächstes Jahr schon.
Ja gut, nächstes müssen wir erst mal schauen, ob er doch mitfährt. Also ich hoffe natürlich irgendwie, dass er vielleicht trotzdem auch das Team wechselt, auch wenn, wie gesagt, Ray Letterman Racing, ich mag sie, die sind ja auch, haben die BMW-Einsätze auch abgewickelt in der amerikanischen Sportwagenmeisterschaft jetzt. Ist eine wirklich ganz coole Truppe, aber halt einfach nicht das Top-Team. Also ich meine, auch in der Formel 1 wirst du halt mit Haas zum Beispiel nicht Weltmeister oder mit Williams, ne? Auch wenn das ganz tolle Teams sind und für den Einstieg immer ganz gut, aber also wenn er nächstes Jahr wieder IndyCar fährt, dann sollte er schon schauen, dass er irgendwo ein neues Team sich entwickelt. Und es sind einige Plätze offen. Also man muss auch überlegen, ob so ein Scott Dixon mit 45 da noch weiterfährt und so. Also es sind wirklich Plätze offen. Und man weiß ja schon, bevor Mick Schumacher jetzt in die IndyCar-Serie gewechselt ist, dass das Interesse ja schon da ist. Also Top-Teams haben schon bei ihm angeklopft, aber auch Dale Coyne, wo ich jetzt gerade genannt habe. Also die haben ja offen auch schon geworben, dass sie eigentlich Mick gern hätten. Also wenn er will, wird er da bleiben in der IndyCar. Was dieses Jahr noch drin ist, also auch wenn er selber sagt, das Indy 500 ist jetzt nicht das Rennen, um das es ihm geht. Aber man muss schon sagen, das Indy 500, da rechne ich ihm tatsächlich die größten Chancen aus. Also und generell die Ovalrennen, weil auch wenn die Ovalrennen die andere Art von Racing ist, aber trotzdem ist es so, im Oval kann einfach alles passieren. Im Sinne von, da kann man auch mal Glück haben mit Gelbphasen und so weiter und so fort, dass man dann die richtige Strategie auch irgendwie hat. Und es ist halt ein langes Rennen. Es fahren sehr, sehr viele Autos mit. Beim Indy 500 kommen ja nochmal zusätzliche Gaststarter dazu. Wir kennen es ja vor ein paar Jahren von Alonso, der ja auch Gaststarter war. Einige Namen kennt man auch schon, die jetzt dieses Jahr dabei sein werden, die also zusätzliche Gegner für Mick sind. Aber es sind eben auch zusätzliche Gegner für andere. Und da passiert in der Regel immer viel. Also es gibt im Durchschnitt ungefähr 7 Unfälle beim Indy 500, die eigentlich auch das Rennen oft durcheinander würfeln. Also Indy 500 funktioniert. Man muss von den 250 Runden muss man erstmal die 200, ersten 200 Runden sozusagen überleben und irgendwo vorne mitfahren. Man muss gar nicht Erster, Zweiter sein am Anfang. Das Rennen entwickelt sich in den letzten, also wirklich entscheidend sind die letzten 20, 30 Runden erst. Bis dahin muss man irgendwie so durchkommen. Ähnlich wie 24 Stunden Daytona. Einfach durchkommen, möglichst eine Führungsrunde bleiben. Und bei der IndyCar speziell würde ich jetzt schon sagen, also wenn du auf Platz 20 bist nach 200 Runden, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Chance mehr haben, aber so im vorderen Teil halt irgendwo dabei sein und irgendwie mitschwimmen. Und das, glaube ich, das kann er lernen, gerade mit Ryan Briscoe als Coach und mit so erfahrenen Teamkollegen. Ich schätze auch mal, dass Takuma Sato sein Teamkollege sein wird in einem vierten Auto von Ray Letterman, der ist letztes Jahr Startplatz 2 gewesen, hat bis zum Unfall auch mit um den Sieg gekämpft, Sato vorne. Also der kann was und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da Mick auch einiges abschneiden kann. Und ich glaube schon, also man hat es bei Alonso gesehen, der ist auch von Anfang an vorne mit dabei gewesen beim Indy 500, hat der aber ein besseres Paket mit McLaren, muss man sagen. Also ich glaube, Top 10 ist durchaus realistisch für Mick Schumacher beim Indy 500. Er muss halt sauber durchkommen und das ist nicht ganz einfach. Also es kann auch sein, dass es in der zweiten, dritten Runde schon zu Ende ist, aber da rechne ich ihm durchaus Chancen aus, dass er da irgendwie in die Top 10 reinfährt. Und ansonsten, ich glaube, realistischerweise muss halt schauen, dass er öfter mal irgendwie so Top 15 irgendwie hat und dann mit der Strategie vielleicht auch mal ein bisschen Glück hat, in die Top 10 reinkommen. Realistischerweise muss man sagen, ist alles, was besser als Platz 15 ist für ihn eigentlich wirklich ein Erfolg. Mit dem Material, was er hat, mit dem, ja, Erfahrung, mit der Erfahrung, wo er hat und auch mit der Konkurrenz, die er hat, es sind einfach saustarke Jungs da, die das einfach schon seit Jahren, Jahrzehnten ja teilweise machen. Also, wie gesagt, ich habe das mal in der Autobild-Geschichte jetzt auch geschrieben. Scott Dixon fährt schon so lange also wenn man mal überlegt, nur für welches Team er jetzt schon so lange fährt. Also er fährt seit 2002 für Ganassi. Also das heißt, da hat der Michael Schumacher gerade seinen fünften Titel gewonnen. Das muss man sich mal überlegen. Oder umgekehrt, wenn Michael Schumacher so lange für Ferrari gefahren wäre, wie Scott Dixon jetzt für Ganassi fährt, nur für Ganassi, dann wäre es bis 2020 für Ferrari gefahren. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das also für eine Zeit ist. Also solche Zahlenspiele mag ich immer. Und das heißt also, das sind wirklich ja erfahrene Fahrer. Und gerade auf diesen Kursen, die er alle ja neu lernt, er wird jetzt mit der Art des Racings langsam so ein bisschen warm. Das merkt man auch schon. Also man merkt jetzt schon eigentlich eine Lernkurve bei ihm. Und die wird sich weiter fortführen. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass er jetzt regelmäßig dann unter die Top 5 oder Top 10 fährt. Das wird eher, denke ich mal, die Ausnahme bleiben. Und jedes Mal, wo er schafft, muss man sagen, ist das wirklich ein großer Erfolg.
Ja, also hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt sagst, oh, war die besten Chancen, aber gut, das ist ja sehr, sehr smart begründet. Also, dass da der Unterschied dann von den Teams nicht mehr so groß ist und ein Zufallsprodukt dann vielleicht irgendwie was rausspringen kann, wenn da Chaos ist. Ich habe mir nochmal die Rundenzeiten angeguckt. Also, wenn man die besten 40 Runden jetzt von Arlington nimmt, also die sauberen Runden, dann war Schumacher von den Teamkollegen auch tatsächlich der schnellste, 2 bis 3 Zehntelsekunden schneller als Graham Rahal und Lewis Foster. Also auch das zeigt ja auch nochmal, dass der schon was auf dem Kasten hat und die Position sich das wiedergibt, was er wirklich auch fahrerisch drauf hat. Michi, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Schreibt ihr da draußen jetzt gerne mal eure Meinung zu Mick Schumachers Einstand in der Indycar-Serie in die Kommentare und auch gerne, ob ihr sowas öfter sehen wollt, mal so ein Indycar-Update mit unserem Experten Michi. Dann danke für deine Zeit und bis dahin. Ciao.
Mach's gut, Alex. War mir eine Freude, gell? Macht es
Mir
gut.
auch.
Ciao.
Ciao.